ARD Sounds.
Ich bin Susanne Böttcher und für diesen Podcast treffe ich besondere Menschen. Durch ihren Beruf, einen Schicksalsschlag oder eine Lebensentscheidung sind sie zu Personen geworden, die abseits dessen leben, was viele in unserer Gesellschaft als normal empfinden. Normal. Ein seltsamer Begriff. Gerade beim heutigen Thema. Es geht um Partnerschaft und wie man sie gestaltet. Neben der klassischen Familie, also Mutter, Vater, Kind oder Kinder, gibt es auch immer schon andere Modelle. Oft erziehen Elternteile allein oder es gibt zwei Mamas oder zwei Papas oder eben durch neue Partner eine Patchwork-Situation. Und es gibt dieses Modell.
Ich habe zwei Partner und 6 Töchter, 3 eigene Bauchtöchter und 3 Bonustöchter. Und mein Leben ist sehr komplex, beruflich und privat.
Für diese Tabubruch-Ausgabe zum Thema Polyamorie treffe ich mich mit Annika. Und wie sie schon sagt, ihr Leben ist komplex und vielfältig, da ist viel los, aber hört am besten selbst.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
Gut, wie viel Zeit haben wir?
Das ist eine gute Frage.
Ich fange einfach mal an und dann kannst du ja fragen, was fehlen könnte. Genau, also mein Name ist Annika, ich bin 44 Jahre alt. Ich stamme aus Sachsen, bin in Plauen geboren und lebe dort nach Stationen in den USA und in Berlin auch wieder seit vielen Jahren und pendle immer zwischen Plauen und in der Nähe von Chemnitz. Aktuell bin ich beruflich primär tätig mit meiner Selbstständigkeit. Ich habe eine psychotherapeutische Praxis. Also ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und systemische Beraterin und berate Einzelpersonen, Paare, Gruppen von Menschen, Teams. So ein bisschen mit den Schwerpunkten Neurodivergenz, Hochbegabung, sowas alles. Aber auch ganz viel nicht monogame Beziehungen. Aber ich mache auch zum Beispiel Supervision von Teams und so. Also ganz breit aufgestellt. Ich habe 2 Partner und 6 Töchter. 3 eigene Bauchtöchter und 3 Bonustöchter. Und mein Leben ist sehr komplex, beruflich und privat. Also ich habe schon sehr viele verschiedene Dinge getan und bin auch aktuell noch weiter beruflich anderweitig tätig. Genau, aber das erstmal so zum Einstieg.
Wenn man deinen Namen googelt, dann findet man relativ schnell das Wort Analogastronautin.
Ja, das auch.
Darüber müssen wir auch reden. Analogastronautin, Polyamor. Was musst du öfter erklären?
Oh, tatsächlich Analogastronautin, weil das eben was ist, was viele nicht kennen und was vielleicht auch interessant ist. Und weil sich zu den privaten Themen meine Interpretation nach zumindest, Menschen oft nicht trauen zu fragen. Die sprechen dann tendenziell eher hinter dem Rücken über einen. Aber mit mir persönlich sprechen da relativ wenig Menschen drüber, weil in meinem normalen Umfeld das nichts Neues ist. Und ja, wie gesagt, Fremde sich dann, glaube ich, eher weniger trauen, danach zu fragen.
Annika hat es angesprochen. Neben ihren diversen Jobs, die ihr Leben bunt und trubelig halten, pflegt sie Partnerschaften mit 2 Männern. Bei Instagram folge ich ihr eigentlich, weil ich alles rund um die Raumfahrt ziemlich spannend finde. Darum wird es später auch nochmal gehen und auch ihre Form der Beziehungsgestaltung hat mir einige Denkanstöße gegeben. Warum gilt Liebe zu einem Menschen als Normalfall? Ist da nicht Platz für mehr? Ist es fair, von einem Partner alles abzuverlangen und in der romantischen Vorstellung bis zum Lebensende? Verändern oder entwickeln wir uns über die Jahrzehnte mit unserem Partner im gleichen Tempo und in die gleiche Richtung? Wie war es bei Annika? Gab es eine Entwicklung weg von der Monogamie hin zur Polyamorie? Ich möchte ihre Geschichte hören. Warum hat sie 2 Partner und wie geht es ihr damit? Wir treffen uns in Leipzig. Ich hole sie von der S-Bahn-Haltestelle ab. Wir laufen gemeinsam ins Funkhaus. Dann läuft die Aufnahme und ich frage Annika, welche Rolle denn die Liebe in ihrem Leben spielt. In Polyamor steckt ja das Wort Amor. Was definiert für dich, also Definition klingt jetzt zu steif, was ist für dich Liebe?
Liebe ist für mich eine Entscheidung mit Menschen Beziehung zu führen. Natürlich spielen da Gefühle eine Rolle, die wachsen aufgrund gemeinsamer Erfahrungen, Aber während Verliebtheit vielleicht was ist, was Menschen so ad hoc zusammenbringt, ist für mich Liebe dann so dieses tiefere, verbundene Gefühl, was ich aber gar nicht so, ja, unterscheide. Und das ist eigentlich schon so ein bisschen der Ansatz in meine Vorstellungswelt. Ich liebe ganz viele Menschen auf sehr unterschiedliche Weise und sehr abgestuft. Und die Liebe, die ich für jede einzelne Person empfinde, ist eben die Liebe zu der Person. Und die beinhaltet eben bei manchen das eine mehr und das andere weniger und so. Und ich habe da nicht so eine Schubladen oder so eine klaren Abgrenzungen, was da jetzt romantisch ist oder genau.
Schwierig, fassen wir es zusammen. Das ist schwierig zu erklären. Ja. Aber wenn es dann soweit ist, wenn man liebt, dann merkt man es. Was man aber klar voneinander abgrenzen muss, gerade auch in dieser Podcast-Folge, ist eine offene Beziehung, eine offene Ehe zur Polyamorie. Kannst du uns das nochmal verdeutlichen, was da der Unterschied ist?
Genau. Also das habe ich sowohl gemerkt, als ich selber auf diesem Weg war oder auch immer noch bin, als auch in der Arbeit mit meinen KlientInnen, dass es ganz wichtig ist, deutlich zu machen, worüber man spricht und was man meint. Das ist, glaube ich, in allen Beziehungen ein Thema, dass Menschen glauben und annehmen, was das klar ist, was man meint, und dann ist es gar nicht so. Ich würde unterscheiden zwischen Monogamie im Sinne von romantisch und körperlich exklusiv und Nicht-Monogamie, wo das eben per se nicht alles exklusiv sein muss. Und dann gibt es da ja eine unfassbare Vielzahl von Möglichkeiten, die alle unter diesem Dach sich dann finden. Und selbst die sind dann nicht so eindeutig, wie man vielleicht glauben sollte. Aber ja, eine offene Beziehung wäre jetzt erstmal landläufig. Eine Beziehung, die zum Beispiel eben sexuell nicht exklusiv ist. Während Polyamorie so per Definitionen bedeutet, viele lieben. Heißt, dass das Beziehungen sind, die nicht romantisch exklusiv sind. Also man sagt, man kann und darf mit Einvernehmen aller Beteiligten mehr als eine Person romantisch in Beziehung lieben und eine Beziehung führen.
Ungefähr 5% der deutschen Gesamtbevölkerung empfindet Polyamor. Das schätzt Stefan Ossmann. Er hat an der Uni Wien seine Dissertation über Polyamorie geschrieben. Ein Großteil derjenigen, die Polyamor empfinden, lebt aber nicht in einem polyamoren Beziehungsmodell. Das machen nur etwa 0,5-1%, aber meist verdeckt. Hochgerechnet wären das in Deutschland rund 250.000 bis 500.000 Menschen zwischen 18 und 65 Jahren. Aber wie war es bei Annika? Wusste sie schon immer, dass ein Partner nicht ausreicht? Oder war das eine Entwicklung?
Ich war da so völlig klassisch. Tatsächlich habe ich sehr spät meine erste Beziehung geführt. Also ich habe erst mit 21 meinen jetzigen Mann quasi, mit dem bin ich dann verpartnert. Also wir kannten uns schon vorher lange, aber wir sind dann einfach zusammengekommen und haben wirklich so ganz klassisch, ne? Erster Spaziergang mit Händchen halten, dann ist man mal ausgegangen, dann in Urlaub zusammen, dann war man so offiziell zusammen. Und dann sind wir irgendwann zusammengezogen und haben uns verlobt und haben geheiratet und Kinder bekommen und ein Haus gekauft und haben das alles so.
Hund, Baum.
Klassisch. Hund nicht, Katzen. Okay. Doch, Baum haben wir auch gepflanzt. Genau, also so ganz klassisch. Und mein Mann und ich sind jetzt seit 25 Jahren zusammen, fast. Und seit 20 Jahren, letztes Jahr hatten wir ein 20-jährigen Hochzeitstag.
Wow, genau. Glückwunsch.
Danke.
Und dann habt ihr aber irgendwann festgestellt, geht noch was. Wir entwickeln uns beide. Ich meine, die 20er, ja, wenn man jetzt so zurückdenkt, war man wahrscheinlich charakterlich noch nicht so gefestigt wie jetzt. Und dachte, man muss das so machen? Oder?
Also, klar, wenn ich jetzt 24-Jährige sehe, die heiraten, so wie war es ja bei mir, dann denke ich so, oh mein Gott, die wissen doch überhaupt nicht, was sie tun. Und mit 26, mein erstes Kind, das war auch, ne, zu heutigen Verhältnissen schon sehr zeitig. Ja, wir waren mit Anfang 20 noch halbe Kinder und sind gemeinsam erwachsen geworden, ganz sicher. Ich hatte nicht das Gefühl, das muss ich so machen. Also nicht von außen, dass jemand das von mir erwartet. Aber ich hatte kein Bild von einer Alternative. So. Also es war schon auch mein Bild, wie das sein wird und soll und was ich mir gewünscht habe, weil es halt irgendwie man halt so macht.
Das heißt, deine Eltern haben auch nichts anderes vorgelebt als eine monogame Beziehung.
Genau, meine Eltern sind auch schon sehr, sehr lange zusammen. Und auch wenn das auch rückblickend nicht immer das Beziehungs, Modell war, wie die Dynamik zwischen denen war, was ich so als Ideal mir wünschen würde für mich, haben die auch heute eine ganz schöne Beziehung und haben da auch viel gearbeitet und gewachsen. Und es ist schon auch eine schöne Vorstellung, einen Menschen so gut zu kennen und mit dem so als Team so gemeinsam alt zu werden. Mhm. Ist auch nach wie vor jetzt nichts, was ich irgendwie nicht schön finde. Also ja, haben sie auch so vorgelebt.
Und mit deinem Mann hast du, wie war denn die Genese hin, sich zu öffnen?
Ja, also es ist ja meistens so, dass eine Geschichte rückblickend so gut erzählt werden kann und irgendwie Sinn ergibt. Mhm. Währenddessen wir das gemacht haben, war das alles sehr wie im Nebel und Schritt für Schritt. Und ich habe natürlich eine fertige Geschichte, die ich erzählen kann. Bin mir unsicher, wie ganz im Detail die korrekt ist, weil das nur so rückblickend meine Erinnerung. Und ich würde auch sagen, mit Blick auf, was ich jetzt so in meiner Praxis erlebe, also wir hatten Glück, es war recht idealtypisch so. Wir haben von mir ausgehend tatsächlich irgendwann so uns damit beschäftigt, gelesen und dann so ganz kleinschrittig, also ist es okay, mal mit jemand anders ein bisschen zu schreiben und mal so ein bisschen irgendwie zu flirten. Und dann irgendwann, was wäre denn, wenn ich jetzt jemanden gerne mal treffen würde, einen Kaffee? Und was wäre denn, wenn dann da Gefühle entstehen oder mehr passiert oder mal ein Kuss stattfindet oder so? Mhm. Und so hat sich das über viele Monate tatsächlich Schritt für Schritt entwickelt.
Das heißt ganz kurz, bis dahin hast du auch dir so Flirts irgendwie verboten oder gab es die Gelegenheit einfach nicht?
Also da vielleicht auch wieder so aus meiner eigenen Geschichte, dass ich gar nicht so in meiner Weiblichkeit war für lange Zeit, um es mal jetzt so schön ein bisschen zu formulieren. Ich bin ja sehr akademisch geprägt, ne? Habe mich immer sehr auch so über meinen Intellekt und meinen Kopf definiert und habe da gar nicht so, keine Ahnung, drauf geachtet. Also ich bin auch ganz sicher, rückblickend, dass ich überhaupt nicht gemerkt habe, falls mich jemand mal gut gefunden hätte. Und es gab schon auch in unserer Ehe Phasen, wo einer von uns so ein bisschen fremdverliebt war. Und wir haben tatsächlich auch darüber gesprochen, wenn das passiert ist oder haben das uns halt gesagt. Und sind aber gar nicht irgendwie auf die Idee gekommen, damit was zu machen. Also das war dann zwar manchmal so ein bisschen unruhig für eine Weile, aber man hat das halt einfach ignoriert, so im Sinne von hat sich das halt versagt und wegverdrängt und dann nach einem halben Jahr oder so hat sich das dann halt wieder aufgelöst. Und irgendwann hat man dann nochmal gesprochen und hat gesagt, nee, es spielt jetzt keine Rolle mehr. Und dann war das wieder vorbei. Und dann war aber so ein Zeitpunkt, und ich glaube, das kennt auch jeder von sich so im Leben, dass man so Phasen hat, ne, wo man manchmal erstmal sehr mit sich beschäftigt oder hat gerade irgendwie was Schweres zu verarbeiten. Da ist man mehr so innerlich. Und dann gibt es Phasen, da hat man Energie und schwimmt auf so einer Welle und ist vielleicht mehr so im Außen und im Suchen. Und ich habe eigentlich dann immer, wenn so eine Phase des Suchens war, nochmal studiert. Also ich habe ja doch auch schon einige Studiengänge.
Nochmal die Vorstellung, nochmal zur Vorstellung genau. Zurück. Ja.
An der Stelle war dann so ein Punkt irgendwie, wo alles zusammenkam, dass ich gemerkt habe, irgendwie suche ich Verbindung, würde ich jetzt mal rückblickend sagen, im weitesten Sinne. Und das ist nicht gesättigt über Beziehungen mit meinem Mann oder meinen Kindern und irgendwie auch nicht so über Freundinnen. Irgendwas suche ich, ohne das benennen zu können. Und tatsächlich ist es mir auch ganz wichtig, da an der Stelle, so oft kommen Menschen in meine Praxis und sagen, ich habe mich fremd verliebt, was stimmt in meiner Beziehung nicht? Irgendwas muss ja nicht in Ordnung sein, sonst wäre das ja nicht passiert. Wo ich immer denke, so nein. Ich kann meinen Partner lieben, meine Partnerin. Ich kann auch eine zufriedene Beziehung führen. Und dennoch kann und darf und wird da ultimativ irgendwann was fehlen, weil ein Mensch, der alle Bedürfnisse abdeckt, das ist illusorisch und es ist auch gemein für die eine Person. Und viele Bedürfnisse kann man natürlich auch anders irgendwie stillen, aber manche, da wird es halt schwierig so. Und naja, so kam das eben, dass in dieser Suchphase das so Thema wurde. Und tatsächlich muss ich sagen, war es dann sogar so, dass mein Mann, glaub sogar vor mir, so dann die ersten, ich sag mal, körperlichen Erfahrungen mit anderen gesammelt hat. Also das war dann auch...
Von denen du wusstest?
Wir haben ja immer über alles gesprochen.
Okay.
Und genau, das meinte ich vorhin auch so mit diesem Ideal. Wir haben halt das große Glück, dass wir uns nie gegenseitig, ich sag mal, es ist nie ein Vertrauensbruch passiert bei uns, sondern wir haben immer miteinander sprechen können.
Mhm. Anders als bei 30% der Deutschen, so in der Statistik, ne, die dann fremdgehen, also ohne, dass es der andere weiß.
Genau.
Oder die andere.
Genau. Und das ist auch noch so ein Punkt, den ich eben oft Also womit ich so meine Themen habe, dass es ja ganz viele Vorteile gibt zum Thema offene Beziehung oder Polyamorie und ganz viel von dem, was dann da unterstellt wird, sage ich mal, oder was da suggeriert wird, eigentlich gerade dort nicht zutrifft, aber stattdessen auf sehr viele Menschen, die unter dem Deckmantel der Monogamie halt ganz viele verschiedene Dinge tun. Hm. Genau, und ich glaube, worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist, dass ich diese Transparenz halt als sehr hilfreich empfunden habe. Es war sehr schwer, das muss man dazu sagen. Es war ein harter Weg. Wir haben ganz viel über uns gelernt. Unsere Beziehung hat sich sehr verändert. Und wir waren uns eigentlich immer entlang des Weges einig und sind auch nach wie vor dieser Meinung, dass wir es nicht bereuen, dass wir es wieder so machen würden und dass wir es auch nicht zurückdrehen wollen würden. Weil das, was wir jetzt haben, ist so viel besser, als wie es damals so unbewusst war. Genau. Und ja, vielleicht um das noch abzuschließen. Ich habe dann vor ungefähr 5 Jahren meinen jetzigen zweiten Partner kennengelernt und bin mit ihm auch relativ schnell zusammen gewesen, so dass wir beide gemerkt haben, das ist jetzt irgendwie das. Ne? Also wir wollen uns im Leben haben und wir wollen eine vollständige Beziehung mit Alltag und allem, was dazugehört. Und für mich dann auch klar war, also 2 vollwertige Beziehungen mit Alltag und allem sind mehr als erfüllend. Also das ist eine große Herausforderung, das logistisch alles zu machen. Und dass ich jetzt auch da mich, wie man so schön sagt, polysaturated, also ich fühle mich da vollständig erfüllt aktuell und kann mir jetzt nicht vorstellen, da noch wieder mehr reinzuholen. Und mein Mann datet und ist offen für Beziehung und auf der Seite ist sozusagen die Beziehung noch offen. Und mein anderer Partner ist auch aktuell in der Position, wo er sagt, das reicht ihm so, wie es ist. Und mit Alltag und Arbeit und Kindern und allem ist das so fein, sodass unsere Beziehung geschlossen ist.
Seit 5 Jahren läuft das Familienleben von Dr. Annika Mehlis so wie hier beschrieben. Mit den üblichen Alltäglichkeiten, vergleichbar mit den Herausforderungen einer Großfamilie. Dass die Konstellation, bestehend aus Annika, ihrem Mann, ihrem Partner und den 6 Kindern, mittlerweile Normalität und eben nichts Ungewöhnliches mehr ist, bedeutet aber nicht, dass es von Beginn an auch so war.
Du hast gesagt, dass dein Mann die ersten körperlichen Erfahrungen gesammelt hat. Und ihr habt dann auch darüber gesprochen?
Also das war auch was wir rausfinden mussten. Und was ich wichtig finde, herauszufinden, wer da was braucht und leisten kann, sage ich mal. Ich habe über mich gelernt, dass ich generell lieber mehr Informationen habe als weniger, weil für mich Ungewissheit sich unwohler anfühlt. Mein Sicherheitsbedürfnis ist dann eher in die Richtung, über Informationen zu steuern. Ich kenne aber auch Menschen, für die ist es anders. Die sagen zum Beispiel, ich will es gar nicht wissen, weil dann habe ich kein Kopfkino. Alles, was ich weiß, dient nur als Futter für meinen Unsicherheit oder so.
Eifersucht auch.
Ja, genau. Mhm. Und ich finde, das ist total legitim, ne? Also es ist alles normal. Man muss es halt nur wissen. Und wichtig ist ja auch, da ist ja noch eine andere Person beteiligt. Und wir versuchen und bemühen uns sehr, sogenannte ethische Nichtmonogamie zu leben. Das heißt, dass Konsens besteht zwischen allen Beteiligten und dass es transparent und ehrlich zwischen allen zugeht. Und damit zählt natürlich auch die Person, die dann in diese bestehende Beziehung mit hineinkommt, egal wie. Und die hat ja auch Mitspracherecht darüber, worüber gesprochen wird. Und die will vielleicht auch nicht, dass da jetzt irgendwie alle Details ausgebreitet werden, verständlicherweise. Ja. Genau, das heißt, das sollte im Bestfall alles berücksichtigt werden. Und bei uns war es dann so, dass wir das eben so ein bisschen tariert haben und probiert haben, wie viel wollen wir teilen, wie viel wollen wir wissen, wann machen wir das, wie machen wir das und so. Mhm. Und du hast jetzt gerade schon angesprochen, das Thema Eifersucht ist ja auch so ein Missverständnis. Ich werde dann doch, also das ist was ich dann doch mal höre irgendwie, ja, ich könnte das ja nicht, ich bin zu eifersüchtig. Und es ist keine Voraussetzung, nicht monogam zu leben, dass man nicht eifersüchtig ist. Eifersucht ist eine zutiefst menschliche und gesunde und normale Reaktion.
Das heißt, du fühlst es auch?
Ja, natürlich.
Ja. Ja, okay.
Und man muss halt gut Wege finden, damit umzugehen. Mhm. Und ja, also Eifersucht, vielleicht direkt so zum Einstieg noch. Ich finde es zum einen einen guten Hinweis, wenn man guckt, ist es jetzt zum Beispiel sowas wie Neid, so ein bisschen. Also ich habe so eine Erinnerung, dass mein Mann so ein Date organisiert hat und ich dann so dachte, so toll, das hast du in 20 Jahren bei uns nicht gemacht oder 15 und das wünsche ich mir die ganze Zeit und jetzt geht's auf einmal. Ne? So. Ja. Und dann habe ich eben das gesagt, dass ich mir das auch wünsche und dann hat er das für uns auch gemacht und dann war das auch irgendwie befriedet, dieses Gefühl an der Stelle. Und an anderen Stellen ist es vielmehr eine Angst. vor Verlust zum Beispiel oder eben so eine Unsicherheit. Ist unser Plan noch der Plan? Und dann brauche ich natürlich was ganz anderes. Dann muss ich im allerersten Moment gucken, wie ich mich selbst erstmal beruhigen kann. Wie kriege ich mein Nervensystem wieder irgendwie in eine Region, wo ich atmen kann? Und dann kann es sein, dass ich Rückversicherung brauche. Oder was kann mir jetzt helfen? So. Und auch darüber haben wir dann halt echt viel gesprochen, wie das aussehen kann. Und für viele meiner KlientInnen ist es eben auch total hilfreich, am Anfang zum Beispiel Regeln zu haben. Oder
so Vetorecht vielleicht?
Mm, okay. Ja.
Also sie rollt mit den Augen, man kann es jetzt nicht sehen.
Ja, das kommt halt auch super extrem drauf an, welche Konstellation und welcher Kontext und so.
Vielleicht nicht die Ex oder so.
Na, ich habe da immer so ein bisschen Bauchweh, weil wie gesagt, es betrifft ja eine andere Person und auch Gefühle im Sinne von, ich kann ja niemanden verbieten, sich zu verlieben oder was auch immer. Und so wie das bei uns war, dass das so Schritt für Schritt und eng miteinander gelaufen ist, so passiert es halt leider nicht so häufig. Häufiger ist meiner Erfahrung nach, dass man sich fremd verliebt und dann das halt so irgendwie schon vollendete Tatsachen sind und dann Wege gesucht werden, damit irgendwie was zu machen. Und dass eventuell sogar auch schon irgendwie ein Fremdgehen, Vertrauensbruch erfolgt ist. So. Oder was die andere Variante ist, dass Menschen von Anfang an in Beziehung starten mit der Prämisse, dass es keine monogame Beziehung sein wird. Und all diese verschiedenen Varianten haben ja ganz unterschiedliche Abläufe und Herausforderungen und so weiter. Vetorechte finde ich sehr, sehr schwierig, weil die halt so krass in die Autonomie von anderen eingreifen und sie vermitteln vielleicht so ein Sicherheitsgefühl oder ein Gefühl von Kontrolle. Und es kann in einigen wenigen Situationen vielleicht auch notwendig oder hilfreich sein. Aber grundsätzlich habe ich da eher so meine Befindlichkeiten.
Du hast jetzt beschrieben, wie bei euch die Genese ist. Ihr seid seit 25 Jahren zusammen. Das heißt, man geht auch persönlich durch ganz viele Entwicklungsetappen. Ihr seid Eltern geworden, 1, 2, 3 Mal. Das macht wahrscheinlich noch was ganz anderes in der Entwicklung. Ist es für euch auch so eine Art regelmäßige Bestandsaufnahme, ob das zwischen euch noch eine ganz feste Basis hat, um eben sich auch anderen öffnen zu können?
Ja, auf alle Fälle. Also es ist auch manchmal so die Idee, eine Beziehung zu öffnen, um die zu retten, so. Und das klappt ganz selten. Also eine gesunde, gute Beziehung als Basis ist eigentlich hilfreicher, wenn man dann guckt, da noch andere Menschen mit dazu zu holen. Was auch immer nicht heißen soll. Also, ne, es kann alles irgendwie funktionieren und manches funktioniert, obwohl die besten Voraussetzungen sind, nicht so. Aber im Schnitt würde ich so sagen. Und was wir auch viel machen, ist so regelmäßig sprechen einfach. Und ich glaube, so ganz grundsätzlich ist es eben so, dass wenn Polyamorie oder auch offene Beziehungskonstrukte gut gemacht sind, dann beinhalten sie eben, dass viel gesprochen wird, dass sich die einzelnen Beteiligten selber gut kennenlernen, dass sie ihre Bedürfnisse kennen und benennen können, dass sie Grenzen halten und respektieren können und dass sie ja gut Kompromisse schließen können und so weiter. Ne? Und da steckt richtig viel Arbeit drin. Und du hast gerade Lebensphasen angesprochen. Es gibt ja auch Lebensphasen mit Kleinkindern. Jemand ist krank. Es gibt einen Todesfall in der Familie. Job, irgendwas. In denen hat man nicht so viel Energie zur Verfügung, um diese Arbeit zu leisten. Und während ich jetzt zum Beispiel aktuell sagen würde, so ein großes Beziehungsgeflecht ist eine Riesenbereicherung, weil es halt viel Unterstützung und Stabilität und Ressourcen bietet, ist es natürlich in der Phase des Findens oder des Öffnens oder so auch sehr instabil und mit sehr viel Ablenkung verbunden. Und das brauche ich vielleicht nicht gerade in der Lebensphase, wo andere Sachen vorne dran sind. Und deswegen glaube ich, dass es eben abhängig von jeder Situation ist, wann und ob Menschen die eine oder andere Beziehungsform für sich gerade passend empfinden. Aber dass dieses bewusste Beziehung führen und aktiv gestalten und sich einig und bewusst darüber sein, dass sich Beziehungen entwickeln und verändern und Menschen verändern und Bedürfnisse verändern, dass das halt so im Vordergrund steht. Und in monogamen Beziehungen, und da nehme ich mich ja auch nicht aus, wenn ich so auf meine Geschichte blicke, ist halt so viel häufig unausgesprochen und einfach nur angenommen. Und da ist man vielleicht am Anfang viel weniger im Arbeiten. Das ergibt sich alles einfach so. Das ist halt, wie man es so macht, irgendwie alles so klar. Aber dann kommen vielleicht später irgendwo so krasse Einschläge, nenne ich es jetzt mal so ein bisschen, wo dann nach 20 Ehejahren, wenn die Kinder aus dem Haus sind, auf einmal alle dastehen und denken, wer sind wir überhaupt? Wer ist die Person neben mir so? Und das passiert halt nicht, wenn man regelmäßig im Austausch bleibt und sich immer wieder abgleicht und drüber redet. Und dann ist eben die Arbeit am Anfang mehr, aber dafür dann vielleicht in der Zeit, in der Länge weniger, weil man eben fest etabliert hat, wie man über Probleme spricht oder über Herausforderungen und so. War eine lange Antwort, ich merke es selber, aber.
Nee, das ist schon gut und es führt auch an ganz vielen Punkten weiter, weil die Vorstellung, wir sind ja jetzt christlich geprägt, ob wir nun kirchlich sind oder nicht, aber bis das der Tod uns scheidet, ist halt dieses große Life-Goal, was viele verkörpern, egal wie qualitativ gut dann die Beziehung ist. Man sagt aber, wow, die haben goldene Hochzeit, hinterfragt aber gar nicht, wie es dahinter ist.
Ja.
Und dieses Hinterfragen, das passiert bei dir, bei euch in regelmäßigen Abständen, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Und genau, was du ansprichst. Also es ist wirklich spannend, dass für viele Menschen so Beziehungslänge so mit der entscheidende Erfolgsfaktor zu sein scheint. Mhm. Und genau, die Beziehungsqualität, naja, die bedeutet vielleicht für jeden was anderes. Und diese romantische Liebe ist jetzt auch ein relativ neues Konstrukt als Beziehungsgrundlage. Vielleicht gibt es auch nach wie vor viele Menschen, die sagen, wenn ich da jemanden habe, der verlässlich ist und wir sind finanziell sicher und können gut Kinder großziehen, das ist doch ein großes Glück. Liebe, brauche ich die überhaupt so, ne? Wer weiß, aber ich finde es eben interessant, weil ich selber mein komplettes Weltbild dekonstruieren musste und jetzt eben andere dabei unterstütze auf diesem Weg und eben da vieles höre und lebe und sehe und immer wieder stoßen wir auf diese grundsätzlichen Sachen, mit denen wir groß geworden sind und die uns so viel Leid verursachen, obwohl sie nur ausgedacht sind. Und wenn man sich die Statistik anguckt, wie viele Menschen fremdgehen, wie viele Beziehungen enden und ja Ehen auch wieder geschieden werden und wie viele PartnerInnen Menschen so im Schnitt haben im Laufe ihres Lebens und so weiter, dann ist ja eigentlich jeder irgendwann in der Situation, dass er irgendwie eine Person liebt und vielleicht auch Gefühle für eine andere hat oder sehr, sehr viele Menschen. Für mich damals war auch so diese Überlegung, ich bin in einer Beziehung, die ich nicht aufgeben möchte, mit einem Menschen, der mir wichtig ist, den ich in meinem Leben behalten möchte. Und es gibt aber auch noch andere Menschen. Jetzt kann ich entweder, wie wir es auch eine Weile gemacht haben, das ignorieren und mir versagen und darauf warten, dass es vorbeigeht und den Schmerz, den das teilweise auch mit sich bringt, einfach aushalten als Preis dafür, dass ich diese eine Beziehung behalten kann. Ich kann dem Ganzen natürlich auch heimlich nachgehen. Machen ja leider auch sehr, sehr, sehr viele so. Und erfahrungsgemäß verursacht das sehr häufig sehr viel Leid. Kann auch mal gut gehen, was weiß ich. Aber ja, das ist halt auch ein sehr gängiger Weg, den die meisten oder viele dann einschlagen. Oder man trennt sich halt, ne? Und beendet das eine, um das andere haben zu können. Und wundert sich dann, dass man in 5 oder 10 Jahren am selben Punkt wieder ist. Und ich finde, all diese Varianten kann man machen. Also warum nicht? Ich habe nur für mich gedacht, irgendwie, es muss doch noch irgendwie einen sinnvolleren Weg geben. Das muss doch gehen. Warum denn nicht? Und war dann auch, ich weiß noch, wie ich dann so eine Doku geguckt habe über so eine Familie, wo 3 Erwachsene waren. Und habe das meinem Mann gezeigt und war ganz aufgeregt. Und meinte, guck mal, das gibt's, das geht. Das wäre doch cool. also einfach diese Idee, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, das finde ich so wichtig. Und am Ende muss jeder Mensch für sich selber wissen, wie er oder sie leben möchte. Ich möchte für meine Töchter, dass sie wissen, dass es ganz viele verschiedene Optionen gibt. Und ja, dass sie nicht irgendwas der Reihe nach abarbeiten müssen, nur weil alle das so machen.
Du hattest gesagt, dass Körperlichkeit oder deine körperliche Wahrnehmung am Anfang gar nicht so ausgeprägt war. Ist das ein Teil deiner Persönlichkeit, der durch diese, in Anführungsstrichen, neue Lebensweise, die polyamore Lebensweise, sich entwickelt hat, herausgekitzelt wurde?
Also ich glaube, was passiert ist, ist so eine krasse persönliche Entwicklung, dass ich Zugang zu meinen Gefühlen primär gefunden habe. Und ich habe ja, also ganz kurz noch zur ursprünglichen Vorstellung, ich bin eigentlich Mikrobiologin und Ingenieurin, Umweltingenieurin und habe in Gesundheitswissenschaften promoviert und bin ja eben auch Analogastronautin, habe viele Jahre auch in der Erwachsenenbildung, im Ärztebereich gearbeitet und bin auch nach wie vor als Dozentin aktiv und bin also sehr viel Kopfarbeiterin und genau, habe dadurch irgendwie durch diese krassen Gefühle, die nicht mehr irgendwie unterm Deckel zu halten waren, so diese Büchse der Pandora geöffnet und musste lernen, und es war kein einfacher Weg, das zu integrieren und zu kombinieren und würde sagen, dass ich jetzt ein ganz anderer Mensch bin als vor 10 oder 20 Jahren und eben mein Kopf und mein Herz und mein Bauch gut im Einklang sind, dass ich ruhe sehr in mir. Ich habe so meine Mitte gefunden und das ist definitiv dadurch passiert. Also da gab es noch ein paar andere Sachen, die rundherum passiert sind zu dem Zeitpunkt, aber das war schon so mit der Haupteffekt. Ansonsten habe ich mehr über mich rausgefunden, auch so im Hinblick, was sind meine Vorlieben oder auch, dass ich zum Beispiel gemerkt habe, mich ziehen Menschen an, mit denen ich so inhaltlich, thematisch reden und ganz tief in Verbindung gehen kann. Und das Körperliche ist zum Beispiel für mich gar nicht so relevant. Nicht, dass ich das nicht mag, aber das ist nicht so das, wonach ich suche, sondern ich suche nach tiefen Verbindungen. Und dann ist mir auch relativ egal, wer da mir gegenüber sitzt und welches Geschlecht oder Alter oder irgendwas. Und wenn dann aber die andere Seite mich auch begehrt, dann weckt das bei mir auch so responsiv, dass ich mich dann gewollt fühle und dass dann ich mir das vorstellen könnte mit der Person. Mhm. Und das sind alles Sachen, die wusste ich nicht früher über mich, weil woher auch so. Mhm. Ich habe ja auch nicht eine Phase gehabt, wo man sowas ausprobiert. Da bin ich auch ganz froh drüber, dass ich einfach diese Dinge über mich lernen durfte. Doch, Punkt. Beantwortet die Frage.
Annika ist ein hörbar entspannter Mensch. Und so fühle ich mich im Gespräch mit ihr sehr wohl. Dieser Podcast heißt Tabubruch. Klar, wir sprechen hier über sehr persönliche Themen, private Entscheidungen, Ungewöhnliches. Und trotzdem spüre ich hier eine Art Scheu, einem mir unbekannten Menschen sehr intime Fragen zu stellen und über Themen zu reden, die ich sonst wahrscheinlich nur mit Freundinnen oder Freunden oder meinem Mann besprechen würde. Vor der Aufnahme habe ich ihr das genauso geschildert. Auch, dass sich ja zum Beispiel niemand erklärt, weil er oder sie nur mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen ist. Annika macht mir klar, dass sie nichts zu verheimlichen hat und es auch nicht als Rechtfertigung empfindet. Und so stelle ich auch diese Frage.
Wie hast du deinen Partner kennengelernt?
Ganz klassisch online über eine Dating-Plattform.
Ist es jetzt schon so, dass man sagt klassisch online?
Klassisch online, ich glaube, das ist schon so. Also wir waren da alle angemeldet. Mein Mann war angemeldet. Mein Partner und seine damalige Frau waren angemeldet und es war noch ganz witzig, weil mein Mann und ich haben auch unsere Profile gegenseitig dann so gesagt, guck mal, wie findest du das und so. Also es war ganz witzig eigentlich, wir hatten da auch viel Spaß teilweise. Und also am Anfang war das dann so ein bisschen, guck mal, den habe ich entdeckt und das klingt spannend, aber guck mal, da hängt eine Partnerin dran, die finde ich jetzt spannend. Nee, ich habe den zuerst entdeckt, also so ging das so ein bisschen. Genau, also wir haben uns dann geschrieben am Anfang und das war auch jemand, der zurückgeschrieben hat und der eloquent geschrieben hat und der Fragen gestellt hat und dann haben wir uns relativ schnell getroffen und das war echt so eine verändernde Begegnung. Ich habe auch vorher ein bisschen gedatet und so 2-3 kürzere Beziehungen geführt und ein paar Erfahrungen gesammelt, das fand ich auch sehr wertvoll. Also da möchte ich auch nicht drauf verzichten. Aber da habe ich vor allem rausgefunden, was ich nicht möchte tatsächlich.
Auch gut.
Ja. Und ja, dann war das irgendwie innerhalb von wenigen Wochen so für uns klar, das ist es jetzt.
Okay. Wann haben sich dann dein Ehemann und dein Partner kennengelernt?
Und wie war das? Also nach ein paar Wochen haben wir dann halt mal einen Kaffee zusammen getrunken. Okay. Und es war gut, die waren sich sehr sympathisch von Anfang an und also es ist auch was, also auch in diesen 5 Jahren ist ja viel passiert und Aufs und Abs und was ich zum Beispiel auch meinen beiden Partnern extrem hoch anrechne, die haben nie einen einzigen Tag lang irgendwelche Themen, die in einer der Beziehungen waren, irgendwie auf die andere Person geschoben. Also im Sinne von, wenn ich jetzt meinetwegen mit meinem Ehemann irgendwie Krach habe, dann wäre der nie auf die Idee gekommen, jetzt irgendwie zu glauben, das liegt daran, dass ich auch noch meinen Partner habe.
Aber jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, ja.
Während man ja vielleicht instinktiv sofort denken könnte, dass er eifersüchtig ist und es dann darauf schiebt, dass da eine Beziehung existiert oder so. Also es war halt immer klar, Themen, die in der Beziehung sind, die liegen an der Beziehung und nicht an irgendwas im Außen. So. Und die beiden sind gut befreundet. Wir fahren alle zusammen in Urlaub. Die gehen wandern zusammen, keine Ahnung. Also ja, ist jetzt irgendwie halt...
Mit 6 Töchtern.
Die Urlaube sind... interessant.
Ich glaube auch, dass der Alltag interessant ist. Kannst du mal so einen Eindruck geben, wie du das noch mit deinen 18 Jobs organisierst?
Also wir haben ja 2 Lebensmittelpunkte, weil die Kinder eben so ihre Schulen und alles haben. Und wir verbringen eben in Ferien und auch ab und zu am Wochenende oder so auch mal Zeit alle zusammen. Aber teilweise sind auch einige der Kinder im Internat und genau, also es sind selten wirklich alle an einem Ort, sondern Mein Partner macht ab und zu Homeoffice bei mir oder kommt eben am Wochenende zu uns oder ich fahre halt zu ihm. Und mein Mann ist dann halt auch Wochenende manchmal mit dabei und so. Und die Kinder halt, je nachdem, die sind ja auch jetzt alle schon zwischen, ich sag mal, 10 und 18. Die haben ja ein eigenes Leben und die einen sind da mehr dabei und die anderen weniger. Aber es ist natürlich logistisch interessant. Wir haben einen großen Kalender. Das heißt, ich habe Kalender auch mit jeweils einem der Partner und wir gleichen das dann viel ab und sitzen eigentlich so alle 2 bis 3 Wochen zusammen und planen so ein bisschen. Ja, aber da ja 2 von 3 Personen selbstständig sind, können wir das halbwegs eintakten alles.
Also ich sehe vor mir so eine Kalender-App, die sehr bunt ist.
Ja, genau. Auf alle Fälle.
2 Partner, 6 Kinder, ein ordentlicher Organisationsaufwand und obendrauf ganz viel Liebe und Nähe. Die Kollegen von MDR um 4 haben in Leipzig bei Menschen auf der Straße nachgefragt, wie sie über ein solches Beziehungsmodell denken. Könnten sie sich eine Beziehung mit mehreren Menschen vorstellen?
Ich finde das ganz gut. Ich bin selbst in so einem Beziehungsmodell und bin damit sehr glücklich. Ja.
Nach meinem Glaube ist es einmal eine Frau für Leben bis Tod.
Also bei mir wird es auch nicht gehen.
Nee. Einer reicht mir völlig aus, danke.
Ja, ich glaube auch einer reicht mir.
Ich glaube, da macht meine Frau nicht mit.
Warum nicht? Wenn alle einverstanden sind?
Auch ein paar Prominente leben Polyamor. Die Hollywood-Schauspielerin Tilda Swinton zum Beispiel oder der deutsche Schauspieler Gideon Burkhardt. Jada Pinkett Smith bezeichnet ihre Beziehung zu Will Smith und dessen Ex-Frau als Dreiecksbeziehung. Die Familie geht dabei sehr offen mit nicht monogamen Strukturen um. Jetzt aber wieder zurück zu Annika und zu ihrer Geschichte. Du hast erzählt, dass dann relativ schnell klar war, dass dein Partner dein Partner wird. Ab wann habt ihr gesagt, okay, wir kommunizieren das offen? Auch für andere, für die Familie, für die Kinder natürlich.
Also die Kinder, finde ich, ist, wenn ich die Frage höre, für mich die wichtigste Frage, weil auch da uns allen, und ich glaube, das ist ein Geheimrezept unserer Beziehungen, dass uns allen die Kinder immer das, also die haben Prio. Also wenn ja man verabredet ist, aber dann hat irgendein Kind was, dann geht das Kind vor. Und das Verständnis dafür untereinander, weil halt mein Partner eben auch 3 Töchter hat, ist natürlich sehr groß und das habe ich immer als sehr positiv empfunden. Und wir haben den Kindern nach vielleicht so einem Vierteljahr oder so, dann das erste Mal ihn vorgestellt. Und also die Kinder wissen schon, also so das allererste Jahr, als es alles noch sehr neu war und so, da haben wir das nicht den Kindern erzählt, da waren die auch noch relativ klein. Aber dann so nach einer Weile haben wir denen schon so ganz kindgerecht erzählt. Ich habe einmal zum Beispiel so meiner älteren Tochter gesagt, so der Papa geht heute Abend auf ein Date. Und da hat die dann so ein bisschen rumgekichert und meinte, so ist ja kein echtes Date. Und habe gesagt, warum nicht? Weil Papa ist ja in dich verliebt, der kann ja kein anderes Date haben. Und habe gesagt, doch, also Papa und ich haben, wir lieben uns, aber wir haben auch uns die Freiheit gegeben, dass man auch andere Menschen mögen darf und dass man die auch sehen kann. Und das ist okay. Und dann weiß ich noch, dass die Zweitjüngste und sie irgendwie mal dann mit meinem Mann gesprochen haben, ob das stimmt. Also so nach dem Motto, ob er das weiß. Weil für die war wichtig, dass es ehrlich ist. Ja. Also die hatten Sorge, dass da irgendwie was unehrlich ist und dass es irgendeinem Elternteil schlecht geht.
Kinder haben da krasse Fühler. Ne?
Genau. Und als sie das wussten, dann war das für die halt irgendwie, die haben dann nicht gefragt. Das war für die ganz normal so. Und dann war das halt immer mal so im Alltag kleine Gespräche, wo Fragen waren oder so. Aber für die ist wichtig, dass ihre Basis stimmt und dass es den Eltern gut geht und dass die erleben, wie wir miteinander umgehen und so. Und alles andere interessiert Kinder, glaube ich, auch nicht so. Und dann haben wir denen vorgestellt und fanden sie nett. Und das ist halt so reingewachsen. Und jetzt finde ich das halt großartig, ne? Wenn der eine kaputt gespielt ist auf dem Trampolin, dann wird halt der nächste rekrutiert. So. Ja. Genau. Genau, und also wir haben das dann gerade meinen Eltern zum Beispiel irgendwann erzählt. Die haben da auch, also meine Mutter extrem positiv reagiert. Mein Papa hat so ein bisschen, der braucht ein bisschen Anlauf, aber mittlerweile bin da sehr glücklich drüber. Meine Eltern sind sehr tolerant und offen und interessiert und bereit für Infos und Veränderungen und Wachstum und Gespräche. Also wir haben ein ganz tolles Verhältnis.
Ja. Auch dadurch? Ich weiß nicht, ob man so über monogame Beziehungen mit seinen Eltern dann auch vielleicht so viel reden würde.
Also ich glaube, meine Mutter und ich haben schon lange viel gesprochen und uns eine gute Erwachsenenbeziehung, so eine freundschaftliche, erarbeitet über viele Jahre. Und mein Papa ist dann halt da so mitgegangen. Aber ja, der ist da auch ganz toll. Das sind meine großen Vorbilder. So möchte ich auch sein in dem Alter, dass ich da offen bleibe für Neues. So. Genau, und ja, so im Freundeskreis, die engeren Freundinnen, die wussten das ja dann eh auch schon, weil irgendwie klar, man sagt, also mal spricht ja dann mal. Und tatsächlich, es gab auch so ein, zwei Freundschaften, die sich dadurch auseinanderentwickelt haben, weil da, glaube ich, weniger Verständnis war oder auch weniger Bereitschaft, Interesse zu haben, statt zu urteilen oder so. Aber ansonsten war das eigentlich, also wir sind da auch alle sehr offen mit umgegangen. Aber das ist ja auch nichts, was, also ich habe jetzt kein Schild umgehängt. Yeah, so. Insofern, yeah. Wen es interessiert, der kann fragen und die meisten kriegen es irgendwie mit so. Und was ich spannend finde auch nach wie vor, ist, dass ja, also mein komplettes Umfeld, alle, die mich kennen, wissen darüber Bescheid. Und auch beruflich und so, es ist ja, wenn es Thema ist, dann
in welchem bekannt. Beruf?
Ja, genau. Ne? Und mir begegnet da eigentlich nichts Negatives, also wirklich zero. Was ich mitbekomme, was mich eher amüsiert, ist, dass dann quasi andere mir erzählen, dass sie gefragt werden, also gute Freundinnen oder meine Eltern oder so, die über erzählen dich. Dann, genau, dass okay. Menschen sie ansprechen und sagen, Mensch, was da los oder wie geht das denn und wie kann das denn sein? Und die Kinder und keine Ahnung. Und wo ich dann auch mal sage, ihr könnt mich doch selber fragen, erst trauen sie sich halt wahrscheinlich nicht oder so. Und auch ganz witzig, dass teilweise Freundinnen mir berichten, dass ihre Männer das nicht so gern sehen, wenn sie mit mir reden, aus Angst, dass ich ansteckend bin oder sie auf Ideen Gott. Kommen oder yeah. so. Also natürlich so ein bisschen überspitzt, yeah. aber das ist schon real. Okay. Also so manchmal.
Okay.
Genau. Aber ganz viele auch einfach interessiert sind. Und ich glaube, es ist halt auch ein Unterschied, ob man ja irgendwie mitbekommt, wie was im Argen liegt, so, was ja natürlich aber bei jeder Beziehungsform dann das Umfeld auch irgendwie mitbekommt und beschäftigt. Oder ob, wie bei uns, man halt seit vielen Jahren einfach eine stabile Familie sieht, ja. die offensichtlich irgendwie zu funktionieren scheint. Da gibt es ja auch keinen Grund, jetzt irgendwie da ständig zu reden. Also ich hatte vielleicht dann auch mega Glück ein Stück weit. Auch das bekomme ich von KlientInnen halt mit, dass die es viel schwerer haben. Ne? Dass die, also jetzt mal als Beispiel, blödes Klischee, aber ist leider so, wenn ich in Bayern auf dem Dorf lebe, dann ist es bestimmt ein bisschen anders. Ne? Und es ist Plauen auch keine Großstadt. Aber
wollte ich gerade sagen, sächsische Kleinstadt. Ich komme auch aus einer, aus Torgau.
Wobei, genau, da haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich habe ja dann auch einen Stammtisch ins Leben gerufen bei uns. Ja, einfach weil auch von meinen KlientInnen einige eben so, ja, und ich bin ja die Einzige hier und ich würde mich ja auch gerne mal austauschen. Und dann habe ich immer so gedacht, nee, sei doch nicht, aber ich kann ja nicht über andere sprechen. Und deswegen, genau, und deswegen habe ich dann gedacht, das wäre doch was Schönes, wenn wir das hätten und die Leute nicht nach Leipzig oder Dresden fahren müssen für einen Stammtisch. Ja. Und insofern, es gibt auch in kleineren Städten durchaus Menschen, die nicht so klassisch monogam leben. Mhm. Und das ist vielleicht dann auch nochmal so ein Rücksprung zum Thema Begriffe und Wahrnehmung und so. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand verheiratet ist seit 30 Jahren, ne, und lebt schön in seinem Haus und tritt halt nach außen als Ehepaar auf, dann interessiert ja auch keinen oder fragt auch keiner, ne, schlafen die im selben Bett, fahren die zusammen im Urlaub, haben die Freundinnen und Freunde, was machen sie mit denen und so. Und die können, keine Ahnung, im Urlaub ins Swingerclub fahren, keiner kriegt's mit und die gelten halt als Ehepaar und alles ist so gesellschaftlich gesehen schick. Dasselbe Ehepaar, was aber offen sagt, wir haben noch eine Außenbeziehung und da gibt es eine andere Partnerin oder noch einen Partner oder so, wird halt so, da kann was nicht stimmen, wer schläft da mit wem und ne, so, also so betrachtet. Yeah. Und wenn man 10 Paare hinstellt, sag ich mal, und dann guckt, wie die leben, was deren Beziehung beinhaltet, wer da mit wem was macht oder lässt oder wie die leben und so, dann hat man 10 unterschiedliche Antworten, ganz sicher. Und die müssen ja für die Personen funktionieren. Und deswegen finde ich mittlerweile diese ganzen Unterscheidungen halt irgendwie, für mich verschwimmt es immer mehr alles, weil mir klar wird, wie das alles nur Spektren sind. Und ja, Begriffe sind hilfreich, um drüber zu sprechen, um Zugang zu Hilfe und Austausch zu finden. Aber am Ende muss man was basteln aus allen Bestandteilen, was für die Betroffenen oder Beteiligten, klingt schöner, passt. Und das kann dieses Jahr so aussehen und in 5 Jahren anders. Und ich würde mir halt sehr wünschen, dass dafür gesellschaftlich mehr Akzeptanz herrscht und es nicht so vorangenommen wird, sondern eben gefragt wird, dass Menschen interessiert sind, aber jetzt auch nicht so privat grenzüberschreitend, sondern eben einfach neugierig im positiven Sinne.
Annika lebt mit Ehemann und Partner zusammen. Klare Begrifflichkeiten, die vielleicht emotional keinen Unterschied machen, aber rechtlich. Wünscht sich Annika, dass die Ehe nicht nur zwischen 2 Menschen rechtskräftig ist?
Ich würde mir wünschen, dass wir gar keine Ehe bräuchten. Okay. Also ich bin da sehr bei Emilia Reuk, die ja zum Beispiel das Ende der Ehe geschrieben hat. Mhm. Ne? Ich finde die Idee, dass Menschen einander unterzeugen, sagen, dass sie sich committen, dass sie ihr Leben teilen wollen, dass sie Verantwortung übernehmen wollen, dass sie sich unterstützen wollen und gemeinsam diesen Lebensweg gehen wollen. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Und das finde ich auch toll, das zu feiern und ja, irgendwie dafür einen Rahmen zu haben. Was ich nicht so cool finde, ist, dass eine staatliche Institution, die zu einem Zeitpunkt geschaffen wurde, wo das ganz andere Bedingungen hatte, noch heute so krass institutionalisiert ist. Das merkt man schon daran, sich zu verheiraten ist ziemlich einfach. Sich wieder scheiden zu lassen ist irre schwer und teuer. Oft wird das ja mit sowas wie Werten und Kernfamilie und Kinderrechten oder Kinderschutz begründet. Wenn man guckt, wie Scheidungen laufen und wie es den Kindern dabei geht, dann ist das totaler Quatsch. Das geht da nicht um das Wohl der Kinder. Naja, das führt sehr weit, das ist ein zusätzliches Thema. Nichtsdestotrotz würde ich mir halt wünschen, dass der Staat nicht so reinregiert in Privates, dass mehr den Menschen selbst überlassen bleibt, wie sie sich quasi miteinander verpartnern wollen. Und gerade in einer Welt, in der so Individualismus und Vereinzelung und auch Einsamkeit und so weiter irgendwie Probleme sind, vor denen wir stehen, finde ich die Idee, dass man selber sich so ein Netzwerk bauen kann und entscheidet, mit wem ich welche Verantwortungsgemeinschaft eingehe und das flexibler möglich ist. Wer möchte denn für Kinder Verantwortung übernehmen langfristig? Wer pflegt denn einander, wenn es mal Krankheiten oder Alter nachher gibt? Wer besitzt Eigentum zusammen? Wer hat die Vollmacht, wenn jemand nicht mehr ansprechbar ist oder so? Das stellt uns natürlich auch vor Herausforderungen. Wir haben zum Beispiel Vollmachten füreinander, damit eben, wenn ich jetzt ins Krankenhaus käme, nicht nur mein Mann zu mir darf, sondern eben mein Partner auch und er dann auch gemeinsam mit meinem Mann die Entscheidungen treffen dürfte. Wir haben also auch über das alles gesprochen, wer würde sich was wie wünschen wollen und so. Und das würde ich mir natürlich sehr gern einfacher wünschen. Dass es da eine gewisse Regulation geben muss in einem Staat, sehe ich auch ein. Aber ja, da könnte man einiges reformieren, was ja auch schon ein paar Mal auf dem Tableau stand. Und dann sind andere Themen eben vorrangiger. Also ich weiß nicht, ich würde lieber die Freiheit haben, mit beiden Partnern eine Vereinbarung zu treffen, die genau passt für uns, als jetzt zu sagen, ich würde gern beide heiraten oder so.
Ja. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt richtig schlussfolgere, gibt es für dich kein Ranking Ehemann, Partner, sondern das ist gleichberechtigt.
Also bei uns würde ich das so formulieren oder für mich fühlt sich das so an. Also jeder, der mehrere Freundinnen hat, weiß, dass man jede auf ihre Weise liebt und die eine nervt einen an der Stelle und die andere, mit der macht man die Sachen. Und so kann man sich das auch vorstellen. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, ich liebe die genau gleich und wenn das auf eine Waage läge, wäre das pari pari. Das ist, glaube ich, auch unmöglich. Sondern es ist halt so, ich liebe jeden auf seine Weise und wir haben uns organisiert, wie unsere Leben geteilt sind. Und dadurch, dass meine Kinder in Plauen ihre Schwerpunkte haben oder ihren Heimathafen haben, bin ich zeitlich dort mehr und sehe meinen Partner dadurch etwas weniger als meinen Mann. Aber abgesehen davon würde ich das so einschätzen, dass das gleichberechtigt ist. Und auch was Entscheidungen oder Pläne und so angeht, handhaben wir das so gut es geht gleichberechtigt. Das muss aber nicht so sein. Also ich kenne auch viele Paare oder Konstellationen, wo dann eine dritte Person eher so eine Sekundärpartnerschaft führt oder wo es mehrere ganz unterschiedliche Rankings gibt. Und auch da bin ich wieder, dass ich sage, ist doch okay. Es muss für die Beteiligten so passen. Und wenn ich zum Beispiel Kinder zusammen habe oder ein Haus zusammen baue, dann habe ich natürlich eine andere Bindung an der Stelle als mit jemandem, den ich vielleicht einmal im Monat sehe für ein Wochenende. Aber das muss ja nicht schlecht sein. Wenn das gerade so passt für alle, dann kann das total schön sein. Aber es muss sich halt auch ändern dürfen, wenn dann an der einen Stelle mehr Gefühle entstehen oder mehr Bedarf ist, dass man dann wieder redet und guckt, wie kann man das umsetzen. Und diesen Faktor, also das mit der Veränderungsbereitschaft und dem Transparentmachen, selbst gucken bei sich, was ist los und dann auch drüber reden, das sind für mich so die entscheidenden Faktoren und nicht, wie es heißt.
Eingangs hatte Annika erwähnt, in wie vielen Bereichen sie sich beruflich beschäftigt. Veränderungen und Entwicklungen, auch in diesem Bereich ein großes Thema. Deshalb lösen wir jetzt auf. Was macht eigentlich eine Analogastronautin und wie wird man zu einer?
Genau, das Interessante ist, dass das eben so ein bisschen sehr überlappt. Ne? Das war eben vor 2018, das sind jetzt also,
Genau. Ja. Acht Jahre sind es.
Genau. Also ich habe in dem Jahr rausgefunden, dass ich hochbegabt bin. Das hat natürlich auch viel irgendwie verändert, so innerlich und irgendwie aufgemacht und bewegt. Dann habe ich eben mich beworben als Analogastronautin, wurde auch in einem Auswahlverfahren ausgewählt und diese Öffnung ist dann so parallel erfolgt. Das war alles in den so 18, 19, so in den zwei Jahren. Insofern war das kann man das schlecht auseinander trennen, was da wie zusammenhing. Aber ja, genau, das lief so in dem Zeitraum. Und als Analogastronautin, ganz anderes Thema, da ist man oder bin ich quasi Astronautin, aber ich fliege nicht ins All, sondern ich bleibe auf der Erde und führe in Analogie zu, daher der Name, zukünftigen Missionen bei uns primär zum Mars, auf der Erde so Mars-Simulationen durch. Und bei denen testen wir zum Beispiel die ganzen Arbeitsabläufe, die Technologien, aber auch ganz viel so die Psychologie von Teamzusammensetzungen und sowas alles, um, naja, Fehler vorzubeugen oder weniger oder
lieber
zu machen.
Hier machen
genau,
als
genau,
dann,
ja. Genau. Und also auch AstronautInnen, die dann ins All fliegen, trainieren ja vorher zum Beispiel in Tauchbecken die Schwerelosigkeit oder machen ganz viel Geologietraining und all sowas. Und so ähnlich kann man sich das bei uns auch vorstellen. Also wir trainieren so ähnlich wie die AstronautInnen und werden dann zum Beispiel, war ich 4 Wochen in Israel in der Wüste oder in Armenien und dort ist man in so einem Habitat eingeschlossen mit einer Crew, darf nur im Raumanzugsimulator nach draußen gehen.
In die Wüste.
In die Wüste zum Beispiel. Und führt dann ganz viele wissenschaftliche Experimente durch, deren Ergebnisse dann halt dazu dienen, um das weiterzuentwickeln.
Und darüber hast du auch ein Buch geschrieben.
Ja, genau.
Wer das also vertiefen möchte. Wie heißt es?
Wo die Zukunft der Raumfahrt beginnt, als Analogastronautin zwischen Erde und Mars.
Zurück zum Thema Polyamorie. Annika veranstaltet Treffen zum Erfahrungsaustausch unter Menschen, die das klassische Beziehungsmodell von 2 Leuten in Frage stellen oder zumindest einfach anders leben wollen. Was hat Annika gelernt?
Wie dankbar ich sein kann, wie es ist bei mir, wie viel wir da schon geschafft haben, wie viel Arbeit da drin steckt. Ja, nee, ich glaube, das primär. Weil, also zum einen laufen die noch gar nicht so irre lang, ein halbes Jahr ungefähr. Und zum zweiten lerne ich, glaube ich, mehr durch meine Arbeit und durch die Weiterbildungen und das Beschäftigen. Ne? Ich habe auch Bücher übersetzt. Also ich habe 3 Fachbücher zum Thema Trauma, Bindung, Nichtmonogamie übersetzt, vom Englischen ins Deutsche. Das lernt man natürlich auch nochmal ganz anders. Und in meinen Ausbildungen eben mich viel mit Bindungstheorie, Trauma und sowas alles beschäftigt, Emotionsregulation und so. Und da habe ich, glaube ich, in den ganzen Selbsterfahrungsanteilen und den Sitzungen, die man ja auch selber macht und der Supervision, da lerne ich ganz, ganz viel auch über mich, was ich auch als Therapeutin als wichtige Voraussetzung empfinde. Ja.
Wir müssen Übersetzerin jetzt nochmal voranstellen bei der Vorstellung.
Hm. Autorin haben wir noch nicht gesagt, glaube ich.
Ja,
genau.
Stimmt.
Einen Podcast habe ich auch.
Also, okay. Wie findet man die Stammtische, falls sich jetzt jemand fragt?
Also ich glaube, wenn man Plauen und Stammtischbeziehung oder so googelt, ansonsten auf meiner Webseite werden auch immer die neuen Termine angekündigt, auf meinem Instagram-Kanal. Und ich meine, die sind auch gelistet, so bei verschiedenen Poly-Netzwerken, so eine Deutschlandkarte von einem Kölner Verein für Polyamorie, da ist es mitgelistet, beim Joy Club glaube ich auch, wenn man ein bisschen sucht und googelt, dann findet man das. Ja.
Nun ist es ja, wie du beschrieben hast, eine Entwicklung, bist jetzt Mitte 40, das waren jetzt die letzten 5, 6 Jahre etwa?
8.
8, okay.
7, 8 eher so, ja.
Könntest du dir vorstellen, dass es noch weitergeht, weitere Partner oder Partnerinnen?
Also ja, ich sag mal einfach ja, aber jetzt nicht morgen so. Also ich glaube, was für uns alle klar ist, ist so dieses, man weiß es nicht. Also was weiß ich, wem man begegnet, wer wem begegnet. Und ich erliege, also ich glaube nicht daran, dass bei 8 Milliarden Menschen auf der Welt es nur eine Person gibt, die zu einem passt. Ich glaube, wir begegnen im Leben mehreren Menschen, wenn wir Glück haben, bei denen so eine Passung vorhanden ist. Und der Rest ist einfach Zufall und Arbeit. Wenn einer von uns, ich gehe jetzt mal von mir aus, wenn ich jetzt nochmal jemand begegnen würde in den nächsten Jahren irgendwann, bei dem ich glaube, boah, da ist was, dem würde ich gerne nachgehen und die Person auch frei dafür ist und bereit dazu ist, dann würde ich schon sehr darüber nachdenken, ob ich das möchte, also ob ich bereit wäre, die emotionale Arbeit, die Veränderungen, die das in meinen bestehenden Beziehungen bedeuten würde und so in Kauf zu nehmen und auch die Ungewissheit, wo das am Ende landet, also wo die neue Balance, die sich dann so nach 2, 3 Jahren einstellt, wie die dann aussehen wird, ob ich dazu bereit bin, weil ich ja jetzt schon vorher weiß, was da auf mich zukommt. Und wenn ich zu dem Zeitpunkt sagen würde, doch, ich glaube, das ist es mir wert und die Energie bringe ich auf, dann wäre ich bereit, es nochmal zu probieren. Und das Schöne an meinen Beziehungen ist, dass ich keine Angst davor haben müsste, das anzusprechen, dass ich eben dann sagen könnte, guck mal, so und so ist passiert und so sind meine Überlegungen und was sagt ihr denn dazu und wie machen wir denn jetzt weiter? Und genauso wäre es halt eben auch, wenn das meinen Partnern passiert, beziehungsweise dadurch, dass mein Mann ja nach wie vor datet, kann das da ja jederzeit soweit sein. Und das ist aber auch sowas, also dass Menschen so eine gewisse Sicherheit daraus ziehen, in einer monogamen Beziehung zu sagen, wir sind ja exklusiv miteinander, das ist ja auch nur eine Illusion. Also es kann ja jederzeit auch da genau das passieren. Und dann ist aber eben oft noch keine Vorarbeit und keine Sicherheit, dass man das ansprechen darf, sondern ganz oft eben die Angst, wenn ich das meinem Partner sage, meiner Partnerin, das verletzt die, dann sind die enttäuscht, dann glauben die, es ist was kaputt bei uns, dann muss ich mich trennen, dann geht meine Beziehung kaputt und naja, so entwickelt sich dann das halt alles. Und das Wissen, dass das eben bei uns so nicht passieren wird, das ist eigentlich so meine Sicherheit, dass ich weiß, egal was kommt, wir kriegen das irgendwie hin und ich habe die Ressourcen, um damit umzugehen. So. Und aktuell, muss ich tatsächlich sagen, wünsche ich mir eigentlich gerade, dass es mir nicht passiert, weil ich gerade keine Lust drauf hätte.
Ja. Organisatorisch.
Ich bin einfach auch sehr erfüllt mit allem, was ich beruflich so mache und genieße einfach mein Leben gerade sehr in dem Bereich, dass einfach gerade so ein bisschen Ruhe ist. Und es gibt genug Herausforderungen in der Welt um uns rum, die einem auch Energie ziehen und so. Aber ja, sag niemals nie, also wenn wir Glück haben, dann leben wir ja noch ein paar Jahre. Also ja, also ich finde auch so diese Vorstellung, dass es da vielleicht noch ein, zwei Menschen gibt, die mein Leben ganz sehr verändern und bereichern werden und denen ich vielleicht noch nicht mal begegnet bin, die finde ich voll schön. Also so diese, ich bin jemand, der Ungewissheit, so eine gewisse, irgendwie ganz schön findet, irgendwie tröstlich und hoffnungsvoll so.
Und es ist ja auch, also die perfekte Situation zu sagen, nein, es ist gerade alles gut, so wie es ist. Könntest du dir vorstellen, zurückzugehen zur Monogamie?
Also ich kann mir vorstellen, dass es Umstände geben könnte, die dazu führen, dass ich zu dem Zeitpunkt dann nur einen Partner habe oder keinen Partner habe. Kann ja passieren, was weiß ich. Sodass ich quasi von außen betrachte, dann wieder als monogam zählen würde. Aber ich würde behaupten, für mich innerlich ist das eben nicht möglich. Im Sinne von, Monogamie steht für mich für diesen Sinnbegriff von Ausschließen von etwas. Und ich möchte nichts mehr ausschließen. Also ich bin offen dafür, dass alles sein darf, was sich entwickelt. Und ich dann jeweils gucke in dem Moment, wie das passt und wie das gehen kann. Und in dem Sinne nein, aber im Sinne von, kann ich mir vorstellen, mit einem Partner, einer Partnerin, wie auch immer, zu leben, ja.
In deinem Buch auf Seite 93 habe ich einen wunderschönen Satz gefunden. Und damit möchte ich schon schließen. Bedanke mich für das Gespräch schon mal. Du, in dir gehören dann die Schlussworte. Am Ende sind wir alle nur Menschen, die schlafen, lieben, träumen und leben. Und deshalb jetzt die abschließende Frage, was wünschst du dir?
Weltfrieden. Also ja, ich glaube, ich wünsche mir auch so mit Blick auf meine Kinder eine Welt, aber vielleicht im ersten Schritt eine Gesellschaft, in der wir leben, in der genug Vertrauen und Sicherheit ist, um Andersartigkeit zuzulassen. So dass es für Menschen möglich ist, so ihre Wahrheit zu leben, solange es ethisch und rücksichtsvoll passiert. Ja, dass man nicht so aus Angst und Enge Schubladen braucht und Menschen einsortieren muss und so strenge Regeln braucht, sondern dass man da viel Selbstverantwortung leben kann, aber das halt auch angenommen wird, die Verantwortung. Ich merke schon, sehr philosophisch. Also ich glaube, ich wünsche mir Toleranz und Offenheit in der Gesellschaft, um es mal so
runterzubrechen.
Und Weltfrieden wäre cool.
Dankeschön, Dr. Annika Melis.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Und wenn auch du für diesen Podcast ein Thema vorschlagen oder deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib an tabubruch@mdraktuell.de. Gerne auch anonym. Bis zur nächsten Tabubruch-Folge findest du bei ARD Sounds viele weitere spannende Podcasts, zum Beispiel Hormongesteuert. Seit mittlerweile fast 3 Jahren thematisieren Host Katrin Simonsen und die Frauenärztin Dr. Katrin Schaudig Themen rund um die Wechseljahre. Dabei geht es vor allem um den medizinischen und hormonellen Aspekt, aber auch um Politik und Arbeitswelt und auch um konkrete Fragen aus der Community.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.